Mehr Spannungsbogen geht kaum. Die Managed Service Kunden meines heutigen Gasts sind KMU wie auch große Konzerne. Wo liegen die Unterschiede und was kann aus derselben Serviceeinheit bedient werden? Welche speziellen Anforderungen hat ein MSP zu erfüllen, wenn das Zusammenspiel gerade mit den größeren Kunden erfolgreich sein soll? Vielen Dank an Andrea Schulze, den Bereichsleiter Operations, der Michael Wessel, IT Performance, der heute mit mir über seine persönlichen Erfahrungen als Verantwortlicher für Managed Services gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Andreas.
Hallo Olaf.
Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und investigativen Fragen Rede und Antwort stellst.
Gerne.
Bitte stell doch dich, dein Unternehmen und was deine Kernaufgabe ist, den Hörern einmal vor.
Gerne. Mein Name ist Andreas Schulze. Ich bin im Systemhaus in Hannover bei der Michael Wessel Informationstechnologie beschäftigt und leite dort den Bereich Operations. Was das genau ist, kann ich gleich eben ein bisschen näher definieren. Zum Systemhaus selber, wir sind zurzeit ca. 100 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen tätig und haben so einen klassischen Projektbereich, das Consulting, in dem Projektaufträge abgearbeitet werden, Beratung und Umsetzung. Und wir haben dann den von mir geleiteten Bereich Operations, in dem wir uns mit allen Themen beschäftigen, die beim Kunden eine gewisse Form von Betrieb darstellen, wo wir den Kunden in Teilen vollumfänglich betreuen oder ihn bei einzelnen Services unterstützen, die wir dort leisten.
Bei der Unternehmensgröße, die ihr habt, und was du auch im Vorgespräch gesagt hast, habt ihr Kunden ganz unterschiedlicher Kundengrößen. Also dein Bereich auch speziell, der ja auch nicht klein ist, betreut also und liefert Services für sehr unterschiedliche Unternehmen. Was macht diese Aufgabe anspruchsvoll, dass du mit einem Bereich, der bestimmt nicht nur aus einem Team besteht, aber dass diese Kunden so unterschiedlich sind, wenn man jetzt Services oder Managed Services vielleicht auch ausliefern möchte, was sind da so die größten Herausforderungen?
Tatsächlich die sehr facettenreiche Kundenlandschaft, die wir an der Stelle haben. Wir haben Kunden in einem Bereich von im Minimum 2 bis 5 Mitarbeitern, die wir sehr häufig vollumfänglich betreuen, wo wir der IT-Dienstleister sind und die IT-Stellen betreuen und der Kunde selber von der IT relativ wenig zu spüren bekommen soll. Bis hin zu deutschlandweit, europaweit tätigen Großunternehmen oder Konzernen, in denen wir dann einen sehr speziellen Service anbieten. Sei es, dass wir die Mail-Gateways betreuen oder die Netscaler, Citrix ADCs heutzutage, wo wir uns dann den Gegebenheiten eines Großunternehmens unterordnen müssen, um dort die Serviceprozesse leisten zu können. Diese Spanne ist sehr, sehr groß und bedarf eben einer gewissen Beweglichkeit bei uns, dass wir uns sowohl dem einen Kundensegment als auch dem anderen hin öffnen und das erschließen können.
Das hat vermutlich auch was mit Führung zu tun, dass auf der einen Seite bei den kleineren Kunden du und dein Unternehmen führen kann bei der Schicht, ja, die du eben angesprochen hast. Da gucken wir gleich nochmal rein, was da so die Kernanforderungen sind und bei den großen Kunden auch der Kunde sicherlich einen gewissen Führungsanspruch hat, wenn er mit deiner Betriebsorganisation spricht. Beweglichkeit, Stichwort Beweglichkeit, hast du gesagt, dass ihr das sein müsst. Du bist ja auch schon eine Weile in dem Unternehmen. Das heißt, ich glaube, diese Anforderung, du bist ja schon mehrere Jahre auch in dem Unternehmen, diese Anforderung gab es auch schon sozusagen mit deinem Start, dass die Kunden von groß bis ganz klein da gewesen sind. Und die Hörer und auch die Systemhäuser, mit denen ich spreche, die interessiert auch immer, was habt ihr denn grundsätzlich vielleicht schon probiert? Und manchmal haben ja auch, wir sind ja hier in einem sehr offenen Format, hat man ja Dinge schon mal ausprobiert, die nicht so gut funktioniert haben, um dann zu dem Stand von heute zu kommen, der funktioniert. Also vielleicht gewährst du allen einen kleinen Einblick, welche Versuche ihr in dieser Fragestellung der unterschiedlichen Kundengrößen schon probiert habt, wo es zumindest bei Michael Wessel
dann auch Weiterentwicklungen gab.
Ja. Ich bin 2012 zu Michael Wessel gekommen, damals als Mitarbeiter am Service Desk, und wir hatten so eine Klientel von 40, 50 festen Kunden, die tatsächlich aus diesem kleineren Mittelstandsbereich hier in der Region gekommen sind, wo wir vollumfänglich die IT betreut haben. Und es gab nur Ausreißer, dass wir auch mit Großkunden in unserem Service Desk zu tun hatten. Das hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich erst entwickelt, weil wir mit dem Consulting-Bereich, mit den Projekten, die wir dort gemacht haben, eben auch Folgeaufträge im Betrieb erlangen konnten. Und wir haben 2015 ungefähr einen zweiten Desk ins Leben gerufen, der sich mit sehr speziellen Themen beschäftigt, nicht vollumfänglich eine IT zu betreuen, sondern in einem Bereich von, ich sage jetzt mal, High-Skill-Themen, NetScaler, Xen Desktop, Secure Mailing, und haben dort eine zweite komplette Betriebsunit ins Leben gerufen und haben dann die Herausforderung gehabt, dass wir ganz, ganz viele Dinge doppelt machen mussten. Wir mussten doppelt Mitarbeiter allokieren, wir mussten Schichtpläne realisieren, Verfügbarkeiten sicherstellen, wir mussten Kunden zwischen diesen einzelnen Aufgabenbereichen hin und her schicken. Wenn ein Kunde spezielles Wissen erforderlich gemacht hatte, dann war er irgendwie in dem einen Desk oder er musste dann wechseln zum anderen rüber. Telefonate, Themen mussten übergeben werden. Das waren alles Dinge, die wir uns eine gewisse Zeit lang angeschaut haben und dann festgestellt haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass wir überall die Arbeit doppelt machen. Und haben tatsächlich dann zu 2017 hin diese beiden Desks zusammengelegt und haben versucht, jeweils das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Wir haben uns mit dem neuen Desk für die Großkunden toolset-mäßig professioneller aufgestellt. Wir hatten ein neues Ticketsystem eingeführt, haben dort Eitelprozesse eingeführt. Alles Dinge, die wir in diesem kleineren Kundensegment vorher nicht hatten, wo wir ein bisschen, ich sag mal, hemdsärmeliger unterwegs gewesen sind. Und haben diese Dinge eben überführt und haben gesagt, diesen professionellen Ansatz von Service, von Betreuung übernehmen wir auch in das andere Kundensegment hinein. Dürfen aber eben nicht vergessen, dass wir tatsächlich dort Kunden haben, die vollumfänglich zu betreut sind. Dieser Service-Gedanke, dieses typische, es darf ein Stückchen mehr sein, der muss tatsächlich weiterhin vorhanden sein, eben auch um dort in diesem Bereich in der Region vollumfänglich verantwortlich zu sein für eine IT, wo kein anderer drüber guckt, wo wir einen Ticken mehr Verantwortung haben, damit die IT dort läuft und das Business vom Kunden läuft. Das darf dabei nicht verloren gehen. Und das haben wir aus meiner Sicht ganz gut hinbekommen, dass wir heute entsprechend so aufgestellt sind, dass wir mit einem Desk arbeiten und nicht mehr getrennt. In diesem Desk haben wir mehr als 11 Mitarbeiter momentan, alles gelernte Fachinformatiker, teilweise bei uns ausgebildet. Wir sind da mit, da sind wir sehr stolz drauf, mit wenig Personalfluktuation unterwegs. Das kriegt man sonst so auch vom Wettbewerb teilweise mit, dass das anders der Fall ist in deskähnlichen Strukturen, dass da sehr viel Kommen und Gehen ist. Das ist bei uns alles sehr langfristig angelegt mit der Personalplanung. Und diesbezüglich sind wir im Desk so aufgestellt, dass wir eigentlich vom Know-how her alles erstmal grundsätzlich betreuen können und dann für die speziellen Themen jeweils 3-4 Mitarbeiter haben, die dann einen Bereich abdecken können.
Eine Facette, gehen wir mal einen weiter rein, was so Leistungen sind, die ihr erbringt und wie auch diese Unterschiedlichkeit der Kunden sich da vielleicht auswirkt. Wer hat denn den wenn man so ein Desk, wie du es nennst, hat, dann geht es ja auch um Reaktionszeiten, Erreichbarkeiten und sowas in der Art. Das ist ja Teil von, ihr habt bestimmt eine reiche Welt von Tools und Partnerschaften, ne, mit denen man heutzutage Managed Services erbringt. Aber es sind eben Menschen auch da, die erreicht werden über unterschiedliche Kanäle, wie auch den Kanal Telefon sicherlich. Das heißt, was würdest du sagen, wer will denn die schnellere, wer ist gnadenloser in Anspruch an Reaktionszeiten etc.? Dieses, wenn man das überhaupt unterscheiden kann. Du hast ja diese vielen unterschiedlichen Kunden erwähnt. Ja. Wer fordert euch denn mehr ab in diesem Desk? Der KMU und sagt, wenn ich nicht innerhalb von 10 Minuten eine Lösung habe, dann drehe ich durch? Oder ist es der Großkunde, der sagt, wir haben im Vertrag SLA stehen, die müssen gemacht werden?
Erstaunlicherweise sind es die KMU-Kunden, die mehr Betreuung einfordern. Der KMU-Kunde, der keinen eigenen ITler hat, sieht immer sein Problem als das einzig wirklich Wichtige an und das muss sofort gelöst werden. Und wenn der Drucker nicht funktioniert und die Rechnung raus müssen, dann steht der ganze Laden an der Stelle. Da wir dort ja den kompletten internen IT-Bereich ersetzen, ist da sehr viel mehr Redebedarf vorhanden. In der Adjustierung der Verträge, wenn es darum geht, mit einem Großkonzern etwas zu machen, dann sind die Gespräche dort schon am Anfang sehr viel langfristiger und wir müssen über gewisse Dinge reden, über SLAs und so weiter. Aber wenn es dann mal steht, dann ist es da tatsächlich eine Leistung, die einfach abgerufen wird. Da muss die Leistung stimmen. Wir müssen die SLAs einhalten, natürlich. Aber es gibt dann relativ wenig zu bereden über die Inhalte, sondern nur noch über, ist es gemacht worden oder nicht. Da ist man dann tatsächlich ein Ticken mehr anonymer und hat seine Nase nicht ganz so sehr am Kunden dran, wie das in einem Konstrukt ist, wo wir den internen ITler ersetzen.
Blicken wir mal auch in dem Thema Leistungserbringung der menschliche Dialog in die Toolwelt und auch da mit dem Blickwinkel von kleineren Kunden, 5 Mitarbeiter bis vielleicht 5.000 und keine Ahnung, wie viele VMs denn der da so hat. Setzt ihr bei, und da gibt's dazwischen ja noch diesen spannenden Block von den Mittelständlern, für die man auch das Unternehmen Michael Wesse vermutlich gerne arbeitet. Es gibt ja nicht nur den KMU und den Konzernbereich, sondern ja auch das Augenhöhegeschäft, wenn man so will, in einer Unternehmensgröße mit 100 Mitarbeitern. Auf der Tool-Ebene, jetzt das eine war der Orga-Aspekt, setzt ihr denn die gleichen Tools, ob das, jetzt gibt's ja Mensch, von Monitoring über Security-Tools, über was auch immer man da Backup kann, es gibt ja eine reichhaltige Toolwelt, auf die ihr bestimmt auch setzt und Hersteller, Lösungspartnerschaften etc. Setzt ihr denn bei den unterschiedlichen Kundengrößen, habt ihr da eine Strategie, auch möglichst die gleichen Tools einzusetzen? Sind es die gleichen Tools? Oder gibt es irgendwo Sachen, wo du sagst, bei bestimmten Facetten, wenn wir da in den größeren Mittelstand oder darüber hinausgehen, da ist das zwar der gleiche Service, welcher auch immer, aber dann nehmen wir da ein anderes Tool, weil der Kunde andere Anforderungen hat. Oder schafft ihr es mit einer Toolpalette sozusagen auch die Kundengrößen abzudecken?
Leider nicht.
Du lächelst.
Ja, also wenn man direkt auf diese letzte Frage eingeht, nein, leider nicht. Tatsächlich, wir haben ein Toolset und auch natürlich Produkte, die wir gerne beim Kunden platzieren, die in diesem Bereich der KMU tatsächlich immer wieder von uns gerne untergebracht werden sollen, dass wir mit möglichst standardisierten Leistungen dort effizient arbeiten können, auch zugunsten des Kunden, dass man dort eben preislich attraktiv für den Kunden ist. Ab einer gewissen Größe der Kunden ist es aber so, dass der Kunde teilweise die Spielregeln vorgibt, dass wir nicht mehr in unserem Ticketsystem arbeiten können, sondern wir tatsächlich entweder im Ticketsystem des Kunden arbeiten müssen, um dort entsprechend die Leistung zu dokumentieren. Oder im besten Fall vielleicht noch können wir die beiden Ticketsysteme verheiraten. Aber dann fangen wir tatsächlich an, dass das Toolset sich sehr weit voneinander entfernt. Wir haben bei Kunden, die eine große gewachsene Infrastruktur haben, den Punkt, dass wir nicht alles austauschen können nach unserem Gutdünken, was wir an Produkten einsetzen wollen. Das müssen wir auch berücksichtigen. Wir kommen selten in den Fall hinein, dass wir eine grüne Wiese vorfinden und sagen, ab hier dürfen wir alles tun und lassen, wie wir wollen. Wir leben damit, dass wir einen Status quo haben und den sicherlich aufarbeiten und verbessern wollen. In beide Richtungen, sowohl was unsere Produktpalette betrifft, um effizient zu arbeiten, als auch den Nutzen für den Kunden weiter rauszustellen. Müssen uns aber tatsächlich davon verabschieden, dass wir mit einer Palette an Tools leben können, weder im Ticketsystem noch was Automatisierung betrifft. Wir haben unsere eigenen Automatisierungen für Kunden, die wir vollumfänglich betreuen und versuchen, das da umzusetzen, dass wir da ein hohes Maß an Automatisierung hinbekommen. Aber wenn wir in ein Großunternehmen hineinkommen, der eine Softwareverteilung hat, der ein Client-Management schon besitzt, dann können wir das nicht tatsächlich von heute auf morgen einfach über den Haufen werfen. Da müssen wir tatsächlich das nehmen, was an Lösungen da ist, uns in die Lösung einarbeiten und dann mit dem Kunden zusammen mit diesen Lösungen dann auch arbeiten.
Ich piekse mal.
Autsch.
Das kann man ja vielleicht auch nicht für jede Konstellation von Lösung machen. Ne? Das ist halt ein etwas größeres Systemhaus. Du hast auch einen etwas größeren Bereich, der Operations, also Betrieb macht. Aber irgendwo wird ja auch das seine Grenze vielleicht haben. Ne? Also das Einarbeiten dann in ein Tool, der hat, was weiß ich nicht, 150 VMs und die managt er mit, was weiß ich nicht, vom Monitoring über Security-Aspekte etc. Sich da so individuell, jetzt bleiben wir mal bei den, ne, gehobenen Kunden, sich da so individuell dann reinzuarbeiten und eine Schnittstelle zu finden, bis hier kann der Kunde noch ran und auch Dinge verändern und dann ist dein Bereich da und macht das. Gibt es da, also wie prüfst du, ob es lohnenswert ist, und ich meine jetzt nicht nur finanziell, es hat ja auch was viel mit Wissen und Ausbildung und Blockieren von Mitarbeitern zu tun. Also kamen da auch mal Szenarien, wo ihr gesagt habt, nee, dann mit dem Toolset und so weiter, das passt jetzt dann doch nicht. Also so flexibel, bei aller Flexibilität, da gibt's doch bestimmt auch Grenzen.
Ja, ne? Kann man sehr, sehr deutlich sagen, ja, die gibt es. Wenn man die Kundensituation aufarbeitet in dieser Phase, wo man sich kennenlernt, wo man weiß, was hat der Kunde, was will der Kunde haben, wo geht der Weg weiterhin, wie weit ist der Kunde bereit, irgendwie Veränderungen mitzutragen, ab da muss man sich tatsächlich die Frage stellen, welchen Aufwand haben wir überhaupt, um initial diese Leistung erbringen zu können. Bisschen gepaart mit der Frage, wie oft ist das reproduzierbar, wenn das jetzt etwas wäre, wo man sagt, da werden auch in den nächsten x Monaten y Kunden um die Ecke kommen, dann mag das lohnenswert erscheinen. Wenn ein Kunde dann eine absolute Nischenlösung einsetzt, wo man selber erstmal nochmal Google anschmeißt, um zu wissen, worum handelt es sich denn, dann stellt sich eben tatsächlich die Frage, ob eine Einarbeitung von x Tagen, Wochen sich als lohnenswert erscheint, weil am Ende muss es tatsächlich monetär umgelegt werden, was wir dort dann an initialen Aufwänden haben. Und dann sind wir wahrscheinlich auch für den Kunden nicht mehr wirklich attraktiv an dieser Stelle und wir können es nicht reproduzierbar machen, also umlegen auf weitere Kundensituationen und sagen, das wird sich irgendwann als rentabel herausstellen. Hat auch eine Frage dann von Mitarbeiterallokation im Kopf zu tun. Also wenn ich für einen einzigen Kunden ganz speziell Wissen aufbaue, dann blockiere ich damit Mitarbeiter, die sich anderswo weiterentwickeln könnten mit Themen, die wir vielleicht mehrfach adressieren können. Da ist eben die Frage, wie man mit der Personalentwicklung dort umgeht und mit der Ausbildung.
Jetzt hat der Kunde, bleiben wir auch in dem Segment, ja auch eine eigene IT. Und die ja auch noch Dinge weiter tun, die vielleicht eine mengenmäßige Auslastung wollen, ne? Also aus ihrer Sicht auch wiederkehrende Themen verlagern in deinen Bereich. Was sind da so Erfolgsrezepte, dass beiden Seiten, also Zusammenspiel, Kunden hat, ne, IT-Fachabteilung oder IT-Bereich, dass dieses Zusammenspiel, was machen die, was macht ihr, ne, dass das tatsächlich gut funktioniert und jeder vom anderen weiß, wo und wie da die Schnittstelle definiert ist. Also, was ist dabei zu beachten? Keine Ahnung, ist IT eine Hilfe oder nicht? Oder ist das ganz egal? Und was würdest du sagen, ich versuche noch einen zweiten Teil in die gleiche Achse. Wie viel davon muss schriftlich definiert werden? Also brauchst dann, wenn es so eine Schnittstelle mit der Kunden-IT gibt, ist es dann wichtiger, das auch tatsächlich schriftlich in irgendeine Art von Servicevertrag, Leistungsschein, wie auch immer, ne, mit dem Kunden zu definieren? Da kann man sich ja auch drin verlieren in genaue Abgrenzungsfragen. Also wie findet ihr raus, wie viel Abgrenzung richtig ist mit dem Kunden?
Ganz, ganz häufig findet man das leider zu spät raus. Nämlich dann, wenn man sich streitet über die Leistung, wo nicht klar ist, welche von beiden Seiten die Leistung zu erbringen hat. Wenn wir kurz auf den ersten Teil der Frage zurückkommen, der sich ja mehr damit beschäftigt.
Überhaupt,
wo ist die Linie? In dem Bereich, wo man sehr, sehr klare Services hat, wo man sich zum Beispiel nur um das Mail-Security-Gateway kümmern soll, um die Mail-Verschlüsselung, ist es relativ klar, da kommen Dinge per Ticket rein. Und wenn man feststellt, hat zwar irgendwie steht im Wort im Ticket was mit Verschlüsselung und Zertifikaten drin, ist aber nicht im E-Mail, sondern geht um ein anderes System, dann gibt man das entsprechend zurück. Das sind sehr klare Strukturen an der Stelle. Es wird immer dann etwas schwieriger, wenn das so, wenn kann Dinge sind. So in einer Xen-Desktop-Umgebung können Sachen im AD begründet sein, warum vorne raus beim Kunden am Enduser was nicht funktioniert. Da gibt es dann immer so Streitfälle, wie weit gehen denn die Berechtigungen. Da ist es immer hilfreich, wenn man im Vorfeld tatsächlich klärt, bis wohin administrieren wir. ab wann oder bis wohin administriert der Kunde. Und dann gibt es eben immer mal Einzelfälle, wo es dieses Ticket-Hopping gibt. Nee, ihr, doch wir. Das muss man tatsächlich dann sehr schnell unterbinden, eben notfalls auch auf der Leitungsebene mit dem Blick oben drüber und nicht die Kollegen aus dem Daily Business sich hin und her betteln lassen mit den Tickets. Da muss man sehr gut schauen, dass man auf der Gegenseite einen Ansprechpartner hat, der das gleiche Verständnis hat.
Das ist ein super Punkt. Kann man das so beschreiben? Also der zweite Teil war ja ein bisschen in der Ecke. Wie viel kann man sowas in der Theorie ausdefinieren und schafft damit Klarheit für die Praxis? Du hast das ja gerade auch gesagt. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Weg, das maßvoll vorher zu halten. Und eine Sache in der Praxis bei so größeren, die ihr ja auch habt, Betriebsvereinbarungen oder Servicevereinbarungen, noch eine zusätzliche Instanz zu schaffen, wenn ich das richtig verstehe, was du gerade gesagt hast, ne? Also ein Service Manager, das genau. Heißt, der Kunde hat einen Service, Mail Gateway, was auch immer ihr für diese Kunden tut, und das wird ja auch funktionieren. Und man hat immer mal Fragen, weil sowas kann man vor AD-Beispiel, was du gerade hattest, ist natürlich schwierig im Vorab, das irgendwo hinzuschreiben, was in genau dieser Situation wer zu machen hat. Das heißt, dass euer Servicekonstrukt mit dem Kunden dann auch zwei Ebenen hat, kann man das so sagen? Das heißt, definitiv. Bei gewissen Konstellationen stellt das Unternehmen Michael Wessel dann noch ein. Beschreibe bitte, wie ihr das nennt und wie ihr es einflechtet.
Wir nennen es dann tatsächlich Service Manager an der Stelle. Das ist ein bisschen etwas, was wir von den größeren Kunden gelernt haben. Es gibt Kunden, die im Konzernumfeld das tatsächlich einfordern, stellt uns einen Service Manager, der uns Reporting macht, eskalativ für uns zur Verfügung steht, der die Leistung tatsächlich mit uns zusammen bewertet und bespricht und den Fahrplan macht, wo geht's weiterhin. Das ist etwas, was wir uns dann eben auch in den etwas kleineren Situationen, in den Kundensituationen mit rübergenommen haben, dass wir sagen, wir müssen für den Service eine gewisse Bewertung erbringen. Wir müssen ein Auge oben drüber haben. Das sollte möglichst nicht immer der operativ mitarbeitende
der sich selbst Kollege bewerten sein. Würde sozusagen.
Der würde sich A selbst bewerten und bekommt B ganz häufig den Kopf auch nicht hoch. Mal eben den Kopf hochnehmen, zwischen den Schultern hochgucken, durchatmen und mit einem vernünftigen Blick drauf gucken, mit ein bisschen Abstand. Der Service Manager ist bei uns immer noch jemand, der aus dem Bereich der Technik kommt, der also durchaus noch weiß, also ich mache das auch in einigen Fällen, bin eben gelernter Informatiker, habe lange Zeit im Service-Desk mitgearbeitet, weiß also, was die Kollegen da tun, kann das so ein bisschen inhaltlich bewerten und kann vielleicht hoffentlich immer mal wieder die richtigen Fragen stellen, um eine neutrale Bewertung zu bekommen und dann eben auf den Kunden zuzugehen und mit dem Kunden dann an der einen oder anderen Stelle eskalativ eine Lösung zu finden, wenn sich da irgendwas hochschaukeln sollte. Im besten Fall sind wir aber so unterwegs, dass wir in einem laufenden Dialog sind, ohne Eskalation, sondern wir auch so proaktiv mit dem Kunden jederzeit sprechen und eine Bewertung unseres Services vornehmen.
Und es gibt ja noch das Thema der Handlungsempfehlung, ne? Also das eine ist ja, sagen wir mal, der Rückblick. Wir haben hier alles gemäß der Vereinbarung geliefert. Es schadet nicht, dass auch dem Kunden nochmal, ne, wie du sagst, auch wenn der Service Manager das nochmal ein bisschen beschreibt und der Kunde nicht nur ein PDF oder was auch immer eine Statistik erhält, ne, also der Rückblick, ist alles super gelaufen. Vielleicht kommt hier und da mal ein Problemfall, wo es nicht ganz klar war. Ne, muss ja nicht gleich eine Eskalation sein, kann ja eine Unklarheit sein. Und so ein drittes Feld, und vielleicht haben Kunden da ja auch eine Erwartung dran. Und ich vermute auch alle Kundengrößen ist, Mensch, wir arbeiten ja mit Ihnen, Herr Schulze, zusammen, weil Sie der Experte sind. Mindestens mal, du hast ja auch gesagt, der Kleine hat keine IT. Das heißt, ist dann der Service Manager auch der oder ne, die Erwartungshaltung, sag uns, was wir tun müssten im Positiven. Ne? Es gibt ja noch den Bereich dass ihr wahrscheinlich für den Kunden mitdenkt und ihm auch sagt,
ja, wird in allen
wir hätten hier eine Idee. Ne? Das würde doch auch vermutlich dieser Service Manager machen. Oder habt ihr denn nochmal dann?
Da haben wir zwei unterschiedliche Rollen tatsächlich. Also in diesen größeren Konstellationen sprechen wir von Service Manager, weil das den Kunden auch tatsächlich abholt an der Stelle. Und ja, da gibt es auch eine Form von, wenn wir drüber reden, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, dann guckt man sich natürlich die Dinge an, die nicht so gut gelaufen sind und fragt sich, was können wir in den nächsten 1-2 Monaten adjustieren, damit wir das vielleicht dann da auch in so einen grünen Bereich hineinbekommen, bis hin zu teilweise, dass strategische Dinge eingefordert sind. Also beim letzten Vertrag, den ich gerade mit dem Kunden aushandle, kommt tatsächlich der Punkt hinein, dass wir Strategie-Workshops mitgestalten für einen Bereich, den wir vollumfänglich betreuen sollen beim Kunden, wo wir einfach die Impulse geben müssen, wo geht der Weg weiterhin in den nächsten 1-2 Jahren. Der Kunde entscheidet am Ende über die Strategie, aber die Dinge zuliefern, die Ideen müssen wir tatsächlich. Und in dem kleineren Bereich, im KMU-Bereich, haben wir sogenannte Kundenbetreuer im Einsatz. Mhm. Das ist die zweite Unit neben dem Service Desk, die Kundenbetreuung Mittelstand, wo wir beim Kunden draußen sind, wo wir nicht nur reaktive Dinge tun und irgendwas wieder heile machen, was der Service Desk remote nicht leisten kann. Mit der Kundenbetreuung sind wir beim Kunden, lernen den Kunden kennen, durchdringen den Kunden mit seinen Prozessen und seinem Business und setzen eben neben den reaktiven Arbeiten auch Projekte um. Und dieser Kundenbetreuer ist derjenige, der den Kunden tatsächlich beraten soll. Das ist der Anspruch, den wir haben und auch der Anspruch, den die Kunden haben. Wenn der Kunde wenig bis keine IT hat, kann er nicht die Richtung vorgeben, wo es hingehen soll. Das müssen tatsächlich wir tun. Dafür müssen wir den Kunden verstehen. In einem Bereich, wo wir alleinig für die IT zuständig sind, noch viel mehr als in einem Bereich, wo der Kunde noch eine eigene IT hat. Und dafür haben wir die von uns genannten Kundenbetreuer, die dann mit einer hohen Durchdringung über den Kunden und mit dem Wissen tatsächlich die Stoßrichtung vorgeben und beraten.
Und der ist dem Kunden dann eben auch namentlich bekannt.
Und ja, absolut.
Also da braucht es eine Kommunikations- und eine persönliche Vertrauensebene, die dann
das ist der Punkt, den wir da aufbauen, dass wir dann eine Vertrauensebene haben, persönlich bekannt. Einfach auch mal zum Kunden hinfahren, wenn er die Zeit hat, auf eine Tasse Kaffee, um mit ihm zu reden. Er soll nicht immer nur hinfahren, wenn das Netzwerkkabel in die Wand gesteckt werden muss. Die Rolle ist da viel, viel umfänglicher tatsächlich.
Zwei Facetten würde ich gerne noch mit dir beleuchten. Und zwar, wie du das in deinem Bereich, ne, jetzt hatten wir gerade die Menschen auch, die in einem separaten Team bei dir sind, die rausfahren und dort Dinge machen. Also sowohl Projekte ja auch machen, wenn für den Kunden, keine Ahnung, eine größere Firewall oder ähnliches ansteht. Wie auch, wenn denn mal Not am Mann ist, schnell rausfahren. Also ihr habt Leute, ne, nochmal ein Team, was auch vor Ort beim Kunden agiert. Desk hast du genannt. Das heißt, das werden ja Leute sein, die bei euch oder in diesen Zeiten, wo auch immer sie sitzen lassen. Das klammern wir mal aus, ja. wo sie physisch sitzen. Das heißt, dass es wirklich diejenigen, die remote agieren, sind organisatorisch, die fahren nicht raus. Also sie sind organisatorisch getrennt von denen, die rausfahren.
Ich lächle und sage, it depends. Tatsächlich haben wir Kundensituationen, wo wir vor Ort beim Kunden Service-Desk-ähnliche Leistungen erbringen, wo der Kunde einfach sagt, ich hätte gerne 3 oder 5 Tage die Woche jemanden bei mir sitzen. Aber die Inhalte sind sehr, sehr desklastig, also User-Help-Desk-ähnliche Dinge, die da passieren. Und das bedienen wir auch teilweise aus dem Service-Desk heraus, weil es ist einfach eine andere Art von Arbeit, andere Inhalte, ob man projektmäßig agiert, beratend tätig ist oder ob man Daily Business IT-Themen hat.
Das heißt, wenn ich jetzt 50 Mitarbeiter hätte, ich habe einen Servicevertrag, ich habe keine große IT, ne, ihr macht das alles für mich und ich habe auch diesen, ne, Betreuer, der mir auch, den ich prima finde, der mir bekannt ist, der ab und zu vorbeikommt. Wenn ich jetzt ein akutes Problem habe, ist das dann, was würdest du mir sagen? Olaf ruft diesen Desk an, weil das sind die Remote-Leute. Oder würdest du mir sagen, ruf deinen Betreuer an oder mach, wie du Lust hast?
Mach, wie du Lust hast, ist, glaube ich, das Schlechteste der drei Alternativen. Also grundsätzlich empfehlen wir den Kunden, rufen Sie im Desk an.
Ja, die sind also immer Single von morgens bis abends.
Wir stellen da sicher von morgens 7 bis abends 7 und wer eine Rufbereitschaft buchen möchte, auch 24/7, das ist kein Problem. Mhm. Die Kollegen im Desk, die Remote-Tätigen, sind in der Lage, die Infrastrukturen unserer Kunden zu supporten, zu betreuen, auch in der Tiefe. Wenn die nicht weiter wissen, wenn die sich Rücksprache einholen müssen, was denn gestern Abend an irgendwelchen Arbeiten gelaufen ist, bei einem Primärberater, holen sie den an die Strippe ran. Der Primärberater ist nicht ganz so verfügbar aufgrund verschiedener Kundensituationen, die er hat, dass er nun exklusiv für einen Kunden 24/7 zur Verfügung stehen würde. Das ist eben dann Aufgabe des Desks, sich diese Dinge reinzuholen, die Informationen. Insofern ist der richtige Weg, eigentlich über den Desk zu gehen und dann holen wir uns die Informationen vom Desk raus. Bei allen Perspektivthemen, ich möchte drüber reden, was nächsten Monat passieren soll. Ich möchte mal schauen, ob wir nicht irgendwie neue Systeme für Dokumentenmanagement auf die Wege bringen können, weil unsere Sekretärin arbeiten hier immer noch mit einem Papierstapel in der Hand. Das sind alles Dinge, die man tatsächlich mit dem Primärberater bespricht, mit dem Kundenbetreuer. Aber diese reaktiven Dinge sollten eigentlich im Desk besser aufgehoben sein.
Dann noch eine organisatorisch neugierige Frage. Jetzt gibt es ja Managed Services und ihr macht ja auch viele davon, wo der Kunde ein Tool hat, welches auch immer das ist und ein Service definiert ist, ne, von dir, von vielleicht auch anderen, ob das Backup ist, Security-Themen etc. etc. Das heißt, es gibt Dinge, die man managt, und es gibt diesen reaktiven Teil. Das heißt, ihr werdet ja vermutlich auch Kunden haben, die noch nicht komplett durchgemanagt sind im Sinne standardisierter Pakete, sondern die einfach dann anrufen, wenn ihnen was auf der Seele liegt, was nicht geht etc., wo ihr also nach Zeit mit den Kunden abrechnet, weil die das gerne jetzt so wollen. Da haben ja manche auch Organisationen, wo sie das teamtechnisch im Zweifel trennen und sagen, hier sind 3 oder 4 oder wie viele auch immer, die machen diesen geplanten Managed-Teil, weil sie auch wissen, der Kunde zahlt einen Festpreis, wie auch immer der ermittelt wird. Das wäre eine andere Folge sozusagen, das Thema für sich. Aber der Kunde hat einen Festpreis und der Service soll stehen. Und dann gibt es eben Kunden, die keinen Festpreis haben, wo es nach Aufwand geht. Und es ist ja auch so eine Balancefrage, ne, wie manage ich das überhaupt? Und manche trennen auch das organisatorisch. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du dich entschieden, habt ihr euch entschieden, das aber sowohl bei Vor-Ort-Themen als auch für Remote-Themen, dass da die Trennlinie ist und nicht in der Ecke pauschal versus nach Zeit.
Ja, richtig? Tatsächlich. Also die Kollegen, auch die Themen sind ja nicht aufgetrennt, dass wir jetzt plötzlich eigene Units aufmachen, die sich nur mit einem sehr speziellen Thema beschäftigen. Da hatte ich ja schon gesagt, das wird innerhalb der Mitarbeiter, innerhalb des Service Desk auf verschiedene Köpfe verteilt, damit wir da entsprechend das Wissen und das Know-how aufbauen können. Und es ist tatsächlich so, dass wir unabhängig von der Art der Bezahlung, von der Leistungserbringung, ob pauschal oder nicht, mit einem Desk arbeiten und wir ein bisschen trennen danach, wo die Leistung erbracht wird. Geht es raus zum Kunden oder ist es dann eine Remote-Leistung, die wir erbringen?
Das heißt, es ist für deine Mitarbeiter in dem, nehmen wir mal das Remote, das Remote-Segment, sehen die am Kunden, der hat einen Vertrag, das ist pauschal, ne, da haben wir folgende Pflichtaufgaben, ne, wie auch immer, der hat einen Service, da machen wir täglich das, wöchentlich das, keine Ahnung, patchen wir, überprüfen wir, gucken wir, regeln auf der Firewall an, was auch immer ansteht. Das heißt, der gleiche Mitarbeiter ist mal in so einem Modus rein disponiert, sozusagen, von der Teamleitung oder von wer auch immer disponiert und macht auch mal nach Zeit und er erkennt das am Kunden und an dem, was er über den Kunden sieht. Das ist hier gerade der Service nach Zeit und hier habe ich einen Kunden mit Service pauschal.
Also tatsächlich ein bisschen wie ist es ja so, dass die reaktiven Anfragen, die morgens reinkommen in einem Desk, schon quasi die Mitarbeiter allokieren in die eine oder andere Kundensituation hinein. Selten, dass der Mitarbeiter im Desk morgens weiß, was ihn den Tag über erwartet. Es ist ein sehr hoher Anspruch, den wir da an die Mitarbeiter haben. Die müssen da tatsächlich sehr beweglich sein. Das Wort habe ich vorhin schon mal genannt. Die Mitarbeiter müssen diese, ich sag mal, auf einen Schlag 100 verschiedenen Kundensituationen kennen und so ein bisschen wissen, ich bewege mich in einem pauschalen Bereich, ich bewege mich in einem Bereich, wo ich eine SLA habe, die sehr hart verdrahtet ist irgendwo, wo der Kunde auch nicht mit sich reden lässt. Das ist tatsächlich so ganz viel Kopfwissen dabei. Wir haben Tools, die uns da ein bisschen unterstützen. Im Ticketsystem kriegen wir die ein oder andere Warnung dazu. Wir haben Übersichten zu Abrechnungsmodi bei unseren Kunden, dass man weiß, es geht hier in eine pauschale Richtung oder nach Aufwand. Nichtsdestotrotz, für beide sollte eine möglichst effiziente Arbeit zugrunde gelegt werden.
Ja, das ist so. Das,
also nur weil es pauschal ist, kann
man sich nicht... Im Sinne des Kunden ist das die richtige Haltung.
Genau, also man kann sich nicht viel Zeit lassen, weil es pauschal ist. Und man kann auch nicht viel Zeit aufbringen, wenn man es irgendwie abgerechnet haben möchte. Das muss schon eine vernünftige Leistung sein. Die Mitarbeiter haben immer vor Augen, dass sie einen gewissen Gegenwert für ihre Leistung oder auch dann für die monetäre Geschichte bringen müssen. Insofern ist das aber etwas, wo es in den Köpfen der Mitarbeiter drin ist, toolgestützt tatsächlich so ein bisschen, dass sie erkennen können, wenn Kunde A oder B anruft, weiß ich, wo ich mich befinde. Und das bedeutet, dass die Kollegen tatsächlich sehr abwechslungsreich unterwegs sind. Das ist keine ganz einfache Aufgabe an der Stelle.
Das glaube ich.
Was wir tatsächlich in der Entscheidung abgetrennt haben zwischen Remote- und Nicht-Remote-Tätigkeiten, was für uns ein bisschen die Intention war, wir haben für uns festgestellt, die Mitarbeiter sind sehr motiviert, in die eine oder andere Richtung tätig zu sein. Also wir haben Kollegen im Desk, die mögen es nicht sonderlich, beim Kunden draußen zu sein in einem persönlichen Gespräch. Die sind unheimlich gute Supporter, sind auch im Telefonat wirklich gut, aber es obliegt ihnen nicht wirklich, sich face-to-face beim Kunden hinzusetzen und Gespräche zu führen. Und die Leute mögen dann eben den anderen Teil, eben remote tätig zu sein, ohne dass man sich da versteckt oder dass es irgendwie eine schlechtere Form von Arbeit ist. Und aus dieser Historie heraus, mit dem, wie wir das angegangen sind, sind wir auch bisher ganz gut gefahren damit und haben da diese Trennung so durchgeführt.
In den, noch eine neugierige Frage. Ich habe jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten in unterschiedlichen Systemhausrunden das Thema Dispatchen und auch in meinen Gesprächen mit Systemen Thema Dispatchen ein bisschen mitgenommen. Gibt es ja Ansätze, wo ab 4, 5 Techniker brauchst du einen Dispatcher, ne? Und es gibt andere, also es gibt kein richtig oder meine Person überhaupt, ne? Es muss jeder für sich einen guten Weg finden. Mir geht es ja darum, was euer Weg ist, der gut funktioniert. Es gibt andere, die das agiler machen mit Warteschlangen oder Rollenverteilung in dieser Woche, so ein Mittelweg. Es gibt einen Dispatcher, aber nicht einen, sondern heute dispatcht Andreas, morgen Olaf und der weiß, was die Rolle, also so ein Rollenverteilungsmechanismus. Was funktioniert bei dir am besten?
Ich würde mir wünschen, dass ein Dispatching gar nicht notwendig ist und dass die Mitarbeiter tatsächlich sich die Dinge nehmen, die kommen und dass auch so viele Mitarbeiter immer verfügbar sind, dass wir da keine Lücken hätten und da nicht Dinge liegen bleiben. Tatsächlich haben wir ein Dispatching und auch ein Kontrollieren unserer ticketbasierten Arbeiten durch den Leiter Service Desk, der tatsächlich immer wieder mal motivierend dispatchen muss, sage ich mal. Da bleibt das eine oder andere Ticket doch mal liegen. Wir sind bisher nicht übergegangen zu einem Automatismus, dass wir schlichtweg sagen, in einem Round-Robin-Verfahren beispielsweise werden Tickets auf die Mitarbeiter zugewiesen. Ja, tatsächlich. Es ist immer so eine Frage der Abwägung. Wir sind noch in einer Größe, wo wir es, glaube ich, mit diesem manuellen Ansatz ganz gut schaffen, wo wir eben auch den Blick dafür haben, das eine oder andere Thema liegt einem Mitarbeiter besser oder schlechter. Das heißt, er kann es effizienter abarbeiten, ist in dem Thema schon drin oder kennt den Kunden besser als der andere. Das sind Dinge, diese Stärken nehmen wir uns, wenn wir Round Robin einführen und einfach die Dinge schlichtweg überstülpen. Es wird sicherlich irgendwann der Tag kommen, an dem wir in einer Größe sind. Wir wollen weiter wachsen, wir wollen expandieren, wir wollen größere Kunden erschließen, wo wir uns andere Mechanismen bedienen müssen, weil wir nicht mehr eine Person allokieren wollen, dafür diese Verteilung vorzunehmen.
Das heißt, im Moment auch für die Kunden funktioniert am besten, also man kann sich, ich verstehe das jetzt so, dass der Teamleiter, den du eben angesprochen hast, auch noch so eine Sicherstellung, so eine Supervisor-Facette ist, aber der Mitarbeiter im Desk oder sei es beim Rausfahren, ja, Dispatchen ist ja nicht nur remote im Zweifel, schon noch die Möglichkeit hat, sich ein Ticket zu nehmen.
Ja.
Na, also die Grundlinie ist, ihr habt da hochqualifiziertes Personal, wie du beschrieben hast, ne, die von großen Kunden und auch schwere, komplexe Fragestellungen richtig bearbeiten können. Die den Vertragsunterschied mitprüfen, was wir eben hatten. Das heißt, die können sich auch Tickets nehmen und ihr habt zusätzlich, also nicht eine rein sozusagen freigeistige Verfahrensweise, sondern aus der Erfahrung heraus, damit es für den Kunden optimal läuft, auch nochmal eine kontrollierende Instanz,
die da ein bisschen. Das liegt momentan beim Leiter des Service Desk, der das kontrolliert, sowohl die offenen Tickets, die noch irgendwo verteilt werden müssen, das klassische Dispatching, als auch, dass er immer mal nachfasst und guckt, ob Ticketbearbeitungen über Gebühr lange liegen, ob man irgendwo nachfassen müsste, den Anschubs gibt, da irgendwie die Qualität hochzuhalten. Das ist sicherlich ein qualitätssicherndes Merkmal an der Stelle, was wir da haben, wenn wir davon sprechen, dass wir einen Service Manager haben in einer speziellen Kundensituation. Dann ist im Prinzip der Teamleiter Service Desk ein bisschen der Service Manager für die ticketbasierte Bearbeitung und muss da eben schauen, dass die Sachen vernünftig gerade auslaufen.
Einmal noch zum Schluss. Vielen, vielen Dank bisher. Den Blick in die Glaskugel, die nicht, wir haben nur Glas in Form von, da ist Wasser drin. Was siehst du, nehmen wir mal gar nicht so die ferne Zukunft, Q1 ist rum, was siehst du für 2021 für deinen Bereich Operations mit KMU-Kunden, großen Kunden, ne, Festverträgen, wo ihr auch vieles pauschal macht, 24/7, du hast ja schon viele, viele Dinge gesagt oder auch hochkomplexe Technologiethemen wie Netscaler. Wo siehst du eure nächsten Themen, die ihr noch draufsatteln wollt auf all das, was ihr heute schon tut?
Tatsächlich sind wir gerade dabei, uns selber in unseren Arbeiten mehr zu automatisieren, dass wir da einen höheren Grad der Automatisierung haben und Zeiten wieder frei werden lassen von Mitarbeitern für andere Themen. Wir stehen momentan ein bisschen an der Schwelle, so mit 100, 115 Mitarbeitern, die wir sind, dass wir uns tatsächlich in die Richtung orientieren, größere Kunden zu erschließen und wir dort ein bisschen weg müssen von den hochindividuellen Lösungen, die wir dort anbieten, die wir A, nur in langen Gesprächen überhaupt erstmal zu uns holen können. Das bedarf dann viel, viel Kennenlernen, viel Reden und viel Vertragswerk an der einen oder anderen Stelle. Wir wollen uns ein bisschen mehr in Richtung Service Provider positionieren, dass wir Dinge anbieten von uns aus als Managed Service, der dann hochgradig reproduzierbar angeboten werden kann. Beispielsweise im Bereich Mail Security durch die Schaffung eines Secure Mail Gateways, was mandantenfähig für Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Und dass wir dort eben eine Leistung vielfach reproduzierbar abrufen können. Das ist eine der Aufgaben jetzt im Bereich von Security oder auch im Bereich von Bereitstellung von Workplaces, wo wir viel Aktivitäten reinstecken und wo wir einfach schauen müssen, dass wir uns da am Markt positionieren, dass man eine Wahrnehmung zu uns hat, auch in diesen Bereichen. Weil wir sind bekannt in Hannover, aber immer als Systemhaus, aber nicht so sehr als Service Provider. Und den Schritt müssen wir irgendwie schaffen, dass wir da langfristig auch mit größten Kunden ins Gespräch kommen.
Das wird dir gelingen. Vielen, vielen Dank, Andreas, für die spannenden Antworten.
Gerne.